Ganz herzlichen Dank, liebe Conny, für dieses wunderschöne Musikstück. Danke für die Einführung in den Gottesdienst. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Gäste, liebe Kinder. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder bei euch sein darf. Ich darf euch ganz lieb von meiner Mama grüßen, die eigentlich heute hier stehen sollte. Sie ist auf einem Geburtstag einer sehr lieben Freundin eingeladen und war deswegen heute verhindert. Und sie hat mich schon sehr lange gebeten, ob ich diese Predigt für sie übernehme. Nachdem sie auch mal wieder für mich einspringt, habe ich das heute sehr gerne getan. Ja, ich darf euch zunächst mal ein gesegnetes und schönes neues Jahr wünschen. Es ist der erste Sabbat, den wir heute gemeinsam feiern, eines neuen Jahres 2020. Eine sehr interessante Zahl. Ich wünsche euch, dass es ein gesegnetes Jahr für euch wird, ein schönes Jahr mit möglichst wenigen schwierigen Zeiten. Und wenn die doch kommen sollten, dann wünsche ich euch, dass Gott euch durchträgt durch diese Zeit und ihr euch behütet und bewahrt fühlt im Glauben und in der Gemeinschaft an ihn. Ja, ich möchte euch gerne einladen, dass wir gleich in den Text einsteigen, den ich heute mit euch lesen möchte. Er steht in Matthäus 11, Vers 28. Wenn ihr eure Bibeln zur Hand habt, seid ihr herzlich eingeladen, den Text mit aufzuschlagen. Matthäus 11, Vers 28. Und da spricht Jesus zu einer Menschenmenge. Der Kontext ist, er war kurz vorher, geht es über den Weheruf über unbußfertige Städte. Er ist in der Nähe des Sees Genezareths, also der Wirkungsstätte, in der er am meisten gewirkt hat, dort, wo er seine Jünger berufen hat, wo die meisten seiner Wundertaten begangen hat. Dort spricht er jetzt diese Worte zu der Menschenmasse. Und da heißt es in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich weiß nicht, wofür ihr heute Morgen aufgestanden seid. Vielleicht habt ihr euch auf die Menschen gefreut, die ihr hier in dieser Gemeinde trefft. Vielleicht habt ihr euch besonders auf den Gottesdienst gefreut, auf die schöne Musik. Warum steht ihr morgens auf? Was treibt euch an? Was ist der Grund, warum ihr euch auf den Tag freut? Ich darf euch erzählen, dass ich seit 1,5 Jahren, einige wissen das ja schon, einen Israel-Austausch an meiner Schule organisieren darf. Und ich war im April 2018 zum ersten Mal in diesem faszinierenden Land. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, ich habe Orte gesehen, wo Jesus gewirkt hat, wo er gelebt hat, wo er die Wunder begangen hat. Und im vergangenen Jahr, im April, war ich mit drei meiner besten Freunde nochmal in dem Land. Und wir sind rumgereist und wir haben viele Fotos gemacht und es ist dann die Idee entstanden, dass wir zusammen eine Homepage, einen Blog einrichten möchten, wo wir von unseren Reiseerfahrungen berichten. Und alles, was ich dort erlebt habe, das hat mich so begeistert, dass wir angefangen haben, das aufzuschreiben und dass andere Menschen daran teilhaben können. Und es ist eigentlich zu etwas geworden, was mein Leben sehr, sehr stark bereichert hat. Und ihr wisst ja vielleicht, ich bin Lehrerin und ich habe manchmal Zeiten, da sitze ich sehr lange am Schreibtisch und ich muss sehr viel korrigieren und das ist anstrengend und es ist manchmal auch ein bisschen ermüdend. Und ich bin dann wahnsinnig froh, dass ich etwas habe, was mir wieder so viel Spaß macht, wenn ich über meine Erfahrungen, über meine Berichte schreiben darf. Das ist etwas, was mich unglaublich motiviert in den Phasen, wo ich vielleicht ein bisschen frustriert bin über meinen eigenen Job oder wo schwierige Zeiten sind in meinem Leben. Was treibt dich an in deinem Leben? Warum stehst du morgens auf? Ich glaube, dass jeder von uns eine Sehnsucht hat, irgendetwas, was uns antreibt, was uns wichtig ist im Leben, was uns begeistert. Und das ist auch wichtig und sehr, sehr gut, dass wir solche Sehnsüchte haben, dass wir nach mehr Dingen streben, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir neue Dinge auch kreieren in unserem Leben. Aber Sehnsucht ist etwas, was auch sehr stark in uns werden kann und was auch manchmal dazu führen kann, dass unsere Sehnsucht uns mehr kontrolliert, als wir vielleicht unsere Sehnsüchte kontrollieren. Oft passiert es ja, dass wir nach etwas streben und wenn wir es bekommen haben, dann sind wir zunächst mal glücklich, aber ihr kennt das, sobald man das hat, möchte man etwas Neues haben, man möchte mehr haben. Und mit der Sehnsucht, das ist so eine Sache, sie gaukelt uns eigentlich immer vor, dass wir noch mehr haben möchten, dass wir noch mehr brauchen, dass es immer noch etwas gibt, was wir noch nicht haben in unserem Leben. Und wenn ihr Kinder in eurem Leben habt oder wenn ihr am Supermarkt an der Kasse steht, dann sieht man das ganz gut. Kinder wollen immer mehr haben. Und man kann schon den ganzen Einkaufswagen voll haben, spätestens dann, wenn man kurz vor der Kasse, kurz vorm Bezahlen ist, ihr kennt das, da gibt es dann diese Süßigkeitenabteilung, da gibt es nochmal diese ganz kleinen Riegel, die auch gar nicht so viel kosten. Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, Kinder möchten da immer irgendwas haben. Ich glaube, für Mütter muss es der Horror sein, da vorbeizukommen, weil die Kinder immer etwas haben wollen. Und ihr habt das sicher schon beobachtet, was passiert, wenn Kinder nicht das bekommen, was sie wollen. Dann gibt es Tobsuchtsanfälle, dann gibt es Dramen, dann gibt es Geschrei. Dann ist es sehr, sehr schwierig, die Kinder zu beruhigen und ihnen klarzumachen, dass sie das jetzt nicht haben können. Das Problem an unseren Sehnsüchten ist, dass wir immer mehr möchten, dass wir eigentlich niemals zufrieden sind, dass die Werbung, das Fernsehen, die unterschiedlichen Kaufhäuser uns immer vorgaukeln, dass es noch mehr gibt, was wir haben sollen. Das Problem ist aber, und das habe ich gerade berichtet, irgendwann ist Schluss damit. Irgendwann sind wir an dem Punkt, wo wir nicht bekommen, was wir uns wünschen, wo wir damit klarkommen müssen, dass die Dinge, die wir uns vielleicht wünschen, in unserem Leben nicht eintreffen werden. Sehnsucht ist etwas, was unendlich ist. Sie hört niemals auf. Wir wollen immer mehr. Und vielleicht kennt ihr dieses Bild von einem Pferd und vor dem Pferd ist so eine Karotte dran gebunden. Und dieses Pferd möchte unbedingt diese Karotte haben. Es sieht die Karotte vor sich und es macht alles, um diese Karotte zu erreichen. Aber das Problem ist, egal wie sehr sich dieses Pferd anstrengt, es wird die Karotte niemals bekommen. Die Karotte bewegt sich, wie sich das Pferd bewegt. Sie wird immer wieder vor seiner Nase baumeln und dieses Pferd wird diese Karotte niemals erreichen können. Sehnsucht ist unendlich. Wir werden immer danach streben, mehr zu bekommen. Das Problem ist aber, wir als Menschen, wir sind endlich. Unser Leben wird irgendwann zu Ende sein. Und aus diesem Konflikt, dieser unendlichen Sehnsucht und unserer eigenen Endlichkeit entsteht ein großes Dilemma. Wir sind unruhig. Wir streben immer nach mehr. Und ihr seht das, ich finde gerade München ist eine Stadt, in der das einem so bewusst wird wie nirgendwo sonst. Unsere Gesellschaft möchte immer mehr, die Menschen möchten immer mehr, die Werbung verkauft uns das, das Marketing verkauft uns das, wir brauchen immer mehr. Ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir abgelenkt sind, dass wir durcheinander sind und dass wir immer nach mehr streben und dadurch die Gegenwart für die Zukunft opfern. Wir leben nicht im Hier und Jetzt, weil wir immer nach etwas streben, was noch vor uns liegt, was noch kommt, so wie das Pferd nach der Karotte. Vielleicht denkst du dir heute, wenn ich endlich mit der Schule fertig bin, wenn ich endlich meinen Abschluss habe, dann beginnt mein echtes Leben. Und dann bist du mit der Schule fertig und dann bist du im Studium oder in einer Ausbildung und dann denkst du dir, wenn ich endlich meinen Abschluss habe, dann beginnt mein echtes Leben. Oder wenn ich vielleicht einen Freund, eine Freundin habe, wenn ich dann endlich verlobt bin, wenn ich heirate, wenn ich Kinder habe, dann beginnt endlich mein Leben. Und dann hast du vielleicht Kinder und das kann ich jetzt nur von Freundschaften, die mir das erzählt haben, berichten. Ich habe selber keine Kinder. Dann denkst du dir vielleicht, puh, wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind, wenn die endlich groß sind, wenn die endlich selbstständig sind, wenn ich mir endlich keine Sorgen mehr machen muss um meine Kinder. Und dann sind die Kinder aus dem Haus und dann auf einmal wünschst du dir, dass sie vielleicht wieder da wären. Wenn ich endlich diesen oder jenen Job hätte, wenn ich endlich in Rente bin und mein Leben so richtig, richtig genießen könnte, das wäre doch fantastisch, oder? Lebst du heute im Hier und Jetzt? Denn Frieden kann man nur im Hier und Jetzt finden. Er ist nicht gestern zu finden und nicht morgen zu finden, er ist nur heute zu finden. Und wenn du heute unruhig bist, wenn du schwach bist, wenn du niedergeschlagen bist, wenn sich dein Herz nach etwas sehnt, dann möchte ich dich einladen, dass wir die Worte von Jesus uns genauer anschauen, die ich gerade schon vorgelesen habe. Der berühmte, ich glaube, er war ein Mönch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Christian, Augustinus, hat gesagt, du hast uns für dich geschaffen, o Herr, und unser Herz ist ruhelos, bis es in dir ruht. Er hat schon sehr, sehr gut erkannt, was in unserem Herzen passiert, nämlich dass Gott diesen Platz für uns geschaffen hat, wo er sagt, da möchte ich in dein Herz kommen, da möchte ich bei dir sein. Und bevor du nicht bei mir bist, wirst du immer diese Sehnsucht spüren. Ich möchte euch einladen, dass wir tiefer in den Text einsteigen, den wir gerade schon gemeinsam gelesen haben. Jesus spricht dort 4 Einladungen an uns aus, an unsere unruhigen Seelen. Und er sagt zu uns, komm, nimm, lern und finde. Komm ist die erste große Einladung, die Jesus zu uns ausspricht. Und Jesus ist jemand, der spricht sehr gerne Einladungen aus. Ihr kennt bestimmt verschiedene Geschichten aus dem Neuen Testament, wo Jesus Menschen begegnet und er lädt sie ein. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte von Zachäus. Er sitzt auf dem Maulbeerbaum und er beobachtet Jesus und als Jesus in die Stadt kommt, da lädt er ihn ein. Er sitzt auf diesem Baum und er sitzt auf dem Baum, weil er so klein ist und weil er von der Gesellschaft ausgeschlossen ist. Und Jesus sieht ihn und nimmt ihn wahr und er spricht ihm eine persönliche Einladung aus. Er sagt, ich möchte heute bei dir in deinem Haus sein. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und in Lukas 14, Vers 15 bis 24, da spricht Jesus von einem ganz, ganz großen Festmahl, was er vorbereitet hat. Und er möchte jeden Menschen dazu einladen. Er sagt, du bist herzlich eingeladen, am Tisch meines Vaters zu sitzen und mit mir Gemeinschaft zu haben. Das Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, kurz bevor er stirbt und was wir heute noch feiern, um uns daran zu erinnern, ist eigentlich die größte Einladung, die Jesus uns ausspricht. Er sagt, komm, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte mit dir Zeit verbringen, ich möchte in dein Leben kommen und ich möchte für dich da sein. Vielleicht gibt es eine Person, die du schon sehr lange mit in diese Gemeinde nehmen möchtest. Und vielleicht hast du sie auch schon eingeladen. Und sie hat dir vielleicht auch schon öfters gesagt, ja, ich komme gerne mal mit. Und bisher hat das nie stattgefunden. Ich habe so eine Freundin, die ich schon sehr oft eingeladen habe und die leider bisher noch nie mitgekommen ist. Wenn wir Einladungen aussprechen, dann ist es ganz wichtig, dass sie jemand annimmt. Wenn eine Einladung nicht angenommen wird, dann ist es ein bisschen umsonst, dass sie ausgesprochen wird. Jesus möchte dich heute einladen, dass du seine Einladung annimmst. Und vielleicht sagst du, das klingt ja alles super, das klingt ganz fantastisch, würde ich sehr gerne, aber mein Leben ist gerade ein ziemliches Chaos. Ich habe da Bereiche in meinem Leben, die muss ich unbedingt in Ordnung bringen, bevor ich zu Jesus kommen kann. Vielleicht sind Dinge passiert in deinem Leben, wo du sagst, das möchte ich nicht zu Jesus bringen, das muss ich erstmal alleine klären. Oder du hast vielleicht noch Streit mit Menschen und merkst, bevor ich das nicht gelöst habe, kann ich nicht zu Jesus kommen. Vielleicht sind es auch ganz persönliche Dinge zwischen Jesus und dir, wo du merkst, da steht gerade was zwischen euch. Jesus ist das egal. Jesus sagt nicht, Katrin, du kannst erst dann zu mir kommen, wenn du das in deinem Leben in Ordnung gebracht hast. Zachäus, geh erstmal wieder vom Baum runter, regel dein Leben und dann kannst du zu mir kommen. Nein, Jesus sagt, komm zu mir. Deine einzige Aufgabe ist es, zu Jesus zu kommen und Jesus' Aufgabe ist es, die Dinge in deinem Leben, die dich beschäftigen, in Ordnung zu bringen. Er möchte dich heilen. Er möchte, dass du in seiner Gegenwart lebst, dort bist und er kümmert sich darum, dass es dir gut geht. Jesus ist gekommen, um uns zu retten und er möchte uns Ruhe geben. Jesus macht die ganze Arbeit für euch, für uns und für mich. Und die Ruhe, die Jesus uns anbietet, das ist nicht wie so ein Kurzurlaub, ja, dass er sagt, hey, lass uns mal kurz auf die Malediven fliegen, ein Wochenende und erholst du dich dann schön. Es ist auch kein Powernap, zu dem uns Jesus einlädt. So 15 Minuten intensiv schlafen und wenn du dann aufwachst, dann fühlst du dich vielleicht ganz erholt. Nein, Jesus bietet uns all das nicht an. Jesus bietet uns wahren Seelenfrieden an. Er hat uns versprochen, bei mir wirst du wahren Frieden finden. Du kannst die Kontrolle über deine Sehnsüchte bekommen, aber du musst zu mir kommen. Das ist alles, was deine Aufgabe ist. Corrie ten Boom, eine bekannte Schriftstellerin, die auch den Holocaust erlebt hat, schreibt genau zu diesem Thema. Wir können alle in den Himmel kommen, ohne Gesundheit, ohne Reichtum, ohne Ruhm. Ohne Gelehrsamkeit, ohne Bildung, ohne Schönheit und ohne Freunde, ohne 10.000 andere Dinge. Aber wir können nie in den Himmel kommen ohne Jesus Christus. Jesus ist alles, was du brauchst. Komm zu mir, sagt Jesus. Und dann sagt er als nächstes, nimm auf dich mein Joch. Und ich finde, das ist eine der verwirrendsten Textstellen, unter anderem, die Jesus hier spricht. Er sagt, nimm auf dich mein Joch. Und ich musste erst mal googeln, was Joch eigentlich ist. Wir kennen natürlich dieses Bild von den zwei Stieren, auf denen dieses Joch liegt, damit sie den Acker bearbeiten können, diesen Pflug also. Und wenn man die Bilder sieht, dann merkt man, dass die Tiere, dass der Kopf immer nach unten gedrückt wird durch das Joch. Also ein Joch ist etwas, was uns unterdrückt, was uns eigentlich in die Sklaverei bringt. Es ist eigentlich eine Fremdherrschaft, die einem aufgelegt wird, eine ganz große Last, die dazu führt, dass wir eigentlich nicht mehr frei gerade ausschauen können, sondern die uns ganz stark unterdrückt. Und Joch ist eben dieses Spannzeug, was über die zwei Ochsen gelegt wird. Es ist aber auch der Begriff für Fremdherrschaft, für Sklaverei, für Unterdrückung. Ich habe eine Textstelle gefunden im Alten Testament. Da legt der Prophet Jeremia sich ein Joch auf und er läuft damit rum, um dem Volk Israel zu zeigen, um darauf hinzudeuten, dass eines Tages die Babylonier sie beherrschen werden, dass eines Tages das Volk unter dieser Fremdherrschaft sein wird. Wieso möchte Jesus uns jetzt ein Joch auflegen? So etwas Negatives. Gerade hat er uns noch eingeladen, komm zu mir. Und jetzt sagt er auf einmal, nimm auf dich mein Joch. Ich glaube, es geht hier ganz stark um die Frage, unter welcher Herrschaft stehst du? Unter welchem Joch möchtest du stehen? Möchtest du weiter in der Fremdherrschaft leben, so wie das Volk Israel das erlebt hat, in der Sklaverei? Da, wo jemand anders über dein Leben bestimmt? Wo du davon bestimmt bist, was andere von dir möchten, was von dir erwartet wird? Oder möchtest du Jesu Joch auf dich nehmen? Da, wo jemand dir Befreiung schenken möchte, Frieden schenken möchte, Loslösung von deinen alten Gewohnheiten und Gegebenheiten. Ich habe dazu eine ganz spannende Geschichte, die ich euch gerne erzählen würde. Vor einiger Zeit ist mein Handy auf einmal ausgegangen. Es hatte noch irgendwie 90% und ich habe plötzlich gesehen, wie der Akku immer stärker nach unten gegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, 90%, 85, 80, 75, 70 und wer von euch ein Smartphone hat, ein Handy hat, man bricht erstmal in Panik aus. So, was macht mein Handy gerade? Ich habe total die Kontrolle darüber verloren. Was habe ich gemacht? Ich habe es natürlich ans Ladekabel angesteckt. 65, 60, 55. Und ich habe wirklich Panik bekommen. Ich habe probiert, ob das Ladekabel nicht funktioniert. Ich habe es an meinen Laptop angeschlossen. Es hat nicht funktioniert. Es ist immer weiter runtergegangen. 5%, 3%, es war aus. Ich habe es auch nicht mehr anbekommen. Ich bin dann zum Händler gegangen. Ich habe es untersuchen lassen. Er hat gesagt, keine Chance. Es ist einfach ausgegangen. Es ist tot. Ich kann nichts mehr damit machen. Es ist gestorben. Dieses Handy werden wir nicht mehr anbekommen. Und ich hatte großes Glück, ich hatte damals noch Garantie auf mein Handy und sie haben mir dann angeboten, ich kann ein neues Handy dafür bekommen, einen Ersatz bekommen, ich kann es auch gleich mitnehmen. Ich habe mich total gefreut, war total happy und er wollte dann gerade den Laden verlassen und dann sagt der Verkäufer zu mir, Moment mal, warten Sie mal kurz, Sie können Ihr altes Handy nicht mitnehmen. Wenn Sie das neue Handy wollen, müssen Sie Ihr altes Handy bei uns lassen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe noch gehofft, dass ich vielleicht einem guten Freund oder jemand, der sich damit auskennt, mein altes Handy geben könnte und der würde das schon wieder irgendwie zum Laufen bringen. Der könnte vielleicht meine Daten retten. Und der Kundenberater hat dann gesagt, nein, Sie müssen dieses Handy bei mir lassen. Sie bekommen das neue Handy nur, wenn Sie das alte bei mir lassen. Und ich habe mich dann schweren Herzens entschieden, das alte Handy bei ihm zu lassen. Ich glaube, mit dem Joch, von dem Jesus spricht, ist es ähnlich. Du kannst nicht das alte Joch behalten, wenn du das neue Joch haben möchtest. Wenn du das Neue, das Gute von Jesus haben möchtest, dann musst du bereit sein, das Alte hinter dir zu lassen. Das Kreuz Jesu, das ist der große Austausch. Es ist das große, die große Chance, die große Möglichkeit zu sagen, ich lasse das alles hinter mir. Mein altes Leben, das, was ich früher erlebt habe, so wie Paulus das schreibt, ja, ich lasse das hinter mir, was in der Vergangenheit ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Jesus bietet uns heute an, nimm das leichte Joch auf dich. Lass das alte Joch, was dich unterdrückt hat, deine Sehnsüchte, deine Gewohnheiten, die Erwartungen vielleicht auch deiner Gesellschaft, lass das alles zurück. Ich möchte dir heute mein neues Joch anbieten. Mein Joch ist leicht und das ist einfach für dich. Verlass das Alte und nimm mein Joch auf dich. Komm, sagt Jesus, und nimm, sagt Jesus. Und dann sagt er, lerne von mir. Und von Jesus zu lernen, wow, das ist bestimmt ein lebenslanger Prozess. Da gibt es so viel, was wir von ihm lernen können. Da gibt es so viel, worauf wir achten können. Jesus hat seine Jünger berufen, er hat sie ausgewählt, damit sie jeden Tag bei ihm sein können. Von morgens bis abends, sie waren die ganze Zeit über bei ihm, damit sie lernen konnten, wie Jesus ist, Was macht er morgens? Was macht er mittags? Was macht er abends? Was macht er nachts? Wie gestaltet er seinen Tagesablauf? Wie spricht er mit Menschen? Was macht er, wenn er in eine neue Stadt kommt? Die Jünger durften das alles erleben. Und Jesus lädt auch uns heute ein, zu sagen, begleite mich, beobachte mich ganz genau. Schau dir an, wie ich es mache und dann mach es ganz genauso. Und zwei Dinge sind mir in der Vorbereitung auf die Predigt ganz besonders ins Auge gefallen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Es gibt so viel mehr an Jesus zu beobachten. Aber zwei Dinge möchte ich euch gerne mitgeben. Eine Sache, die mich wahnsinnig fasziniert an Jesus ist, er ist nie im Stress. Jesus ist nie im Stress. Jesus hat keinen Terminkalender, er hat kein Handy, was ihm anzeigt, so, jetzt müssen wir hier die Heilung durchführen und in 2 Stunden später musst du dann schon am See Genezareth sein, weil dann wirst du über den See fahren und abends wirst du den Sturm stillen und am nächsten Tag wartet schon das auf dich. Nein, Jesus hatte keinen Terminkalender. Jesus hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Ihr kennt bestimmt die Geschichte, als Lazarus zu Jesus kommt und jetzt muss ich kurz überlegen. Ist es Lazarus? Mit der kranken Tochter. Lairus. Okay, lassen wir den Namen weg. Als ein Mann, dessen Tochter todkrank ist, ich glaube, es ist Lairus, zu Jesus kommt und ihn bittet, die Tochter zu heilen. Und er sagt, bitte komm gleich mit, Jesus, ich brauche dich jetzt. Wenn du jetzt nicht kommst, wird mein Kind sterben. Und man würde wahrscheinlich erwarten, dass Jesus sagt, okay, ich lasse alles stehen und liegen, was ich gerade mache. Sorry, Jünger, ich muss jetzt los. Macht ihr mal alles fertig. Ich bin jetzt weg. Das macht Jesus nicht. Jesus bleibt ganz, ganz ruhig. Er lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Und dann, kurz bevor er aufbrechen kann, passiert noch eine ganz andere Geschichte. Eine Frau, die seit vielen, vielen Jahren blutflüssig ist. Sie berührt sein Gewand. Und Jesus spürt, dass sie sein Gewand berührt hat. Und es kommt zu einer großen Unterbrechung. Diese Frau hat Jesus nicht eingeladen. Er ist nicht zu ihr hingegangen und hat mit ihr gesprochen. Diese Frau kommt zu Jesus in einem Moment, wo er eigentlich was ganz anderes zu tun hat. Er hat schon einen Plan, er möchte eigentlich ganz woanders hin. Und diese Frau kommt und unterbricht ihn in dem, was er eigentlich tun sollte. Wie reagiert Jesus? Jesus lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er wendet sich dieser Frau zu. Er schenkt ihr alle Aufmerksamkeit. Er nutzt diese Gelegenheit mal wieder, um Gutes zu tun. Er spricht mit ihr, er schenkt ihr Aufmerksamkeit, er schenkt ihr Liebe und dann heilt er sie. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen von dieser Situation, sondern er nutzt sie und er reagiert darauf. Und dann, in aller Ruhe, nimmt er diesen Tagesmarsch auf sich, um die kranke Tochter zu holen. Ihr wisst, ihr kennt die Geschichte, sie ist mittlerweile gestorben. Sie ist tot. Und der Vater ist untröstlich darüber und er kann nicht glauben, warum Jesus so lange gewartet hat. Warum hat er noch gewartet? Wieso? Er war doch der beste Freund. Wieso ist er nicht sofort gekommen? Für Jesus spielt es keine Rolle. Bei Jesus ist Zeit egal. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ob ein Mädchen todkrank ist oder ob sie tot ist, Jesus kann sie heilen und er heilt sie. Jesus ist da in dem Moment, wenn die Menschen ihn brauchen. Er hat keine Agenda, er hat keine To-Do-Liste. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wo wir so viel zu tun haben, wo wir so viel To-Do-Listen haben, so viel Agenten und Meetings und Treffen, finde ich das wunderschön zu sehen. Jesus ist nie im Stress. Und Jesus, das ist mein zweiter Punkt, hat einen ganz besonderen Rhythmus in seinem Leben. Und das finde ich unglaublich beeindruckend, von diesem Rhythmus auch zu lernen. Jesus schafft es perfekt, zwischen Ruhe und Einsamkeit und Menschen und Gemeinschaft sich hin und her zu bewegen. Er hat immer wieder Zeiten, in denen er ganz alleine ist. Er spricht mit seinem Vater, er steht früh auf, er ist alleine im Garten. Er hat diese Zeit der Einsamkeit. Und dann wendet er sich wieder Menschen zu, er heilt Menschen, er speist die 20.000, die 15.000, er ist mit den Pharisäern zusammen, er schafft es perfekt, in diesem Einklang auch zu leben. Diesen Rhythmus würde ich von Jesus gerne lernen. Die Ruhe und die Gemeinschaft in diese perfekte Harmonie zu bringen. Komm, sagt Jesus, nimm und lerne von mir. Ich möchte euch gerne diesen Bibelvers in einer etwas moderneren Überlieferung vorlesen, weil sie mich sehr, sehr stark berührt hat. Sie ist von Eugene Peterson und er schreibt: Bist du müde, erschöpft, enttäuscht von Religion? Komm mit mir, sagt Jesus, und du wirst dein Leben entdecken. Ich werde dir zeigen, wo du Ruhe findest. Begleite mich und werde mein Jünger. Schau dir ganz genau an, wie ich es mache. Erlebe das Geschenk der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unzumutbares auferlegen, denn mein Joch ist leicht. Bleib bei mir und du wirst Freiheit und Leichtigkeit erleben. Was ist das Geschenk der Gnade? Jesus selbst ist das Geschenk der Gnade. Komm, sagt er, nimm und lerne von mir. Und ganz zum Schluss sagt er, finde. Finde Ruhe in mir. Wenn man sich die Schöpfungsgeschichte genauer anschaut, und ich bin erstaunt, dass ich das vorher nie entdeckt habe, dann sehen wir, dass Gott, das wissen wir, am sechsten Tag Adam und Eva geschaffen hat. Die Krönung der Schöpfung sozusagen. Und am nächsten Tag ruhte er. Auch das ist uns, glaube ich, noch relativ vertraut. Aber was ich bisher nie so bewusst wahrgenommen habe, ist, Adam und Eva wurden am sechsten Tag geschaffen. Was haben sie am siebten Tag, also an ihrem allerersten Tag auf dieser Erde, was haben sie getan? Sie haben nichts getan. Sie sind geschaffen worden, um erstmal mit Jesus Gemeinschaft haben zu dürfen, mit Gott Gemeinschaft haben zu dürfen. Gott hat zu ihnen gesagt, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf dieser Welt, herzlich willkommen im Garten Eden. Schaut mal, wie wunderschön ich den für euch gemacht habe. Und jetzt möchte ich gern mit euch Zeit verbringen. Ich möchte gern, dass ihr den Garten kennenlernt, dass ihr euch umschaut, dass wir gemeinsam uns kennenlernen dürfen, dass ihr beide euch kennenlernen dürft. Die haben sich ja auch erst gerade kennengelernt, Adam und Eva. Und ich finde es so erstaunlich zu sehen, dass Gott uns nicht geschaffen hat, damit wir arbeiten. Gott hat nicht gesagt zu Adam und Eva, los geht's, jetzt fangt mal an, benennt mal die Tiere mit Namen, baut mal was Schönes. Nee. Gott hat gesagt, ihr dürft heute mal richtig toll diesen Tag mit mir genießen. Ihr dürft mit mir Gemeinschaft haben. Jesus lädt uns ein, dass wir Ruhe finden bei ihm. Und welcher Tag ist dafür besser geeignet als der heutige Tag, der Sabbattag, den Gott so sehr gesegnet hat? Ich möchte euch heute einladen, dass ihr dieser Einladung Jesu, dass ihr Ja dazu sagt. Dass ihr Ja sagt, wenn er sagt, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Nimm mein leichtes Joch auf dich, denn ich möchte dir Ruhe schenken. Lerne von mir, bleib bei mir, schau dir ganz genau an, wie ich das alles mache und dann finde Ruhe in mir. Am Sabbat, aber auch an jedem anderen Tag. Ich möchte euch heute einladen, dass ihr euch nicht ablenken lässt von den Dingen, die manchmal euch die Werbung oder andere Menschen oder Kaufhäuser oder eure eigenen Wünsche und Sehnsüchte, die sie euch vorgaukeln. Wir werden dort nicht unsere Erfüllung finden. Es gibt nur eine einzige Sache, die uns erfüllen kann. Und das ist Jesus Christus. Er ist der Einzige, der uns wahren Frieden schenken kann. Und vielleicht begegnet ihr Menschen, die zu euch sagen, okay, schön und gut für dich, aber schau dir mal dein Leben an, das ist ganz schön chaotisch im Moment. Ja, das kann sein. Manchmal ist unser Leben im Äußeren ganz schön chaotisch. Aber darum geht es nicht. Den wahren Frieden finden wir nicht außerhalb in unserem chaotischen Leben. Den wahren Frieden kann Gott uns nur dann schenken, in uns drin, die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Und wie Paulus sagt, diese Kraft, die alles übersteigt, was wir uns jemals vorstellen können. Komm, nimm, lerne und finde. Dazu möchte dich Jesus heute einladen. Ich möchte ganz zum Abschluss euch noch ein Zitat aus einem Lied vorlesen, was mir in letzter Zeit sehr wertvoll geworden ist. Das heißt auf Englisch, All I want is you, alles, wonach ich mich sehne, das bist du. Und da heißt es, es geht mir nicht um den Segen. Es geht mir auch nicht um die Erfüllung aller meiner Sehnsüchte. Es geht mir um deine Gegenwart, Herr. Denn wenn du Gott hast, dann hast du alles, was du brauchst. Du kannst nach Dingen jagen und Gott dabei verpassen. Aber wenn du Gott suchst, wird all das, was du dir wünschst, auch in deinem Leben kommen. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr das erleben dürft, dass eure Sehnsüchte nicht so groß sind wie eure Sehnsucht nach Gott, dass Jesus in eurem Herzen ist und dass ihr seiner Einladung nachgehen könnt. Komm zu mir, nimm auf dich, lerne und finde. Amen. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Ja, lieber Vater im Himmel, du großer und allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir loben und preisen deinen Namen. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du den sicheren Ort beim Vater verlassen hast, um hier auf diese Welt zu kommen, wo Stürme toben und das Leben oft sehr, sehr schwer ist. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, so wie wir, damit du unter uns leben kannst, unter uns wirken kannst, dass die Jünger und die Menschen der damaligen Zeit dich 3 Jahre lang erleben durften, intensiver leben durften. Wir danken dir, Herr, dass du uns heute noch einlädst, an deinen Tisch zu kommen, dass du ihn bereits gedeckt hast, dass er bereit ist und nur darauf wartet, dass wir deiner Einladung folgen. Wir danken dir, Herr, dass du uns das schwere Joch dieser Welt nimmst, dass du uns die Fremdherrschaft nimmst, dass wir dein leichtes Joch tragen dürfen, von dem du sagst, dass es leicht ist und dass es einfach ist. Und dass wir in Freiheit leben dürfen, befreit von aller Schuld und Sünde in deiner Gegenwart, Herr Jesus. Danke, dass wir von dir lernen dürfen, dass du so friedfertig und sanftmütig bist. Dass du nie Stress hast und immer Zeit hast für alle Menschen, die dich brauchen. Lass uns von dir lernen, lass uns dir mehr ähnlicher werden. Und zu guter Letzt danken wir dir für den Sabbat. Wir danken dir für die Ruhe und für den Frieden, den du uns dauerhaft schenken möchtest. Dankeschön, dass wir nicht geschaffen sind, um zu arbeiten, um Leistung zu bringen und um uns zu beweisen, sondern dass du uns geschaffen hast, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Wir danken dir von ganzem Herzen, Herr Jesus, dass du uns zurückgeführt hast in die Gemeinschaft zum Vater, dass wir dort leben dürfen, schon jetzt im Geist und ganz bald auch ganz real. Wir freuen uns drauf, wenn du wiederkommst, wenn wir für immer bei dir sein dürfen. Und wir danken dir jetzt schon dafür. Wir loben und preisen deinen Namen, Herr Jesus. Amen.